SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
Schönen guten Morgen, ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Vielleicht gehören Sie ja zu denen, die sich gerade im Fitnesscenter quälen und dabei dieses doch sehr engagierte Jahresanfangs guter Vorsatz Sportgesicht haben. Und dazu hören Sie dann unseren Podcast. Vielleicht bereiten Sie sich aber auch gerade ebenso vorsätzlich ein Frühstück zu, von dem Sie glauben, dass es Sie besonders fit macht. Ein Smoothie, ein paar Extravitamine, Proteine und das ein oder andere sogenannte Superfood, das uns angeblich Superkräfte verleiht. Und wenn das so ist, wenn Sie außerdem schon viel Geld investiert haben in sogenannte Nahrungsergänzungsmittel und daran glauben, dann hoffe ich, dass Ihnen bei der heutigen Sendung nicht verschreckt die Schlüssel mit dem Quinoa-Müsli aus der Hand gleitet. Es geht nämlich darum, wie wir als Verbraucher von den Menschen, die uns das alles auftischen, auch hinters Licht geführt werden, das ein oder andere Mal. Ich begrüße ganz herzlich den Lebensmittelchemiker Dr. Christoph Wiedmer, zugeschaltet per App. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Lebensmittel lügen, wie bei unserem Essen getrickst wird. Ein Lebensmittelchemiker klärt auf. Das ist der Titel des Buches, das morgen im Piper Verlag erscheint. Sie können eines von 3 Exemplaren gewinnen, wenn Sie sich mit Ihren Fragen an der Sendung beteiligen. Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Herr Wiedmer, das ist ein im besten Sinne aufklärerisches Buch. Es erklärt uns aus Ihrer Sicht des Lebensmittelchemikers, auf welchen subtilen Wegen wir Verbraucher getäuscht werden können. Ich habe es mit großem Interesse gelesen. Mein Fazit ist durchaus gemischt. Einerseits haben wir es in Deutschland doch recht gut getroffen und können davon ausgehen, dass wir es selten mit wirklich gesundheitsschädlichen Lebensmitteln zu tun haben. Andererseits werden aber die subtilen Methoden, mit denen man uns viel Geld für durchaus fragwürdige Qualität aus der Tasche zieht, immer kreativer und raffinierter. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung, die Sie da gerade gebracht haben. Also natürlich, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Wir haben sichere Lebensmittel bei uns. Es kann sich jeder im Supermarkt auch für wenig Geld Lebensmittel kaufen, an denen er nicht stirbt, von denen er nicht krank wird und mit denen er sich gut ernähren kann. Aber auf der anderen Seite kursieren halt auch wieder ganz viele Marketinglügen, teilweise auch Lügen, die wir uns selber erzählen oder die wir irgendwo von Influencern aus dem Internet aufgesogen haben, dass wir glauben, dieses, das und jenes sei irgendwie ganz besonders gesund, aber dem ist dann auf der anderen Seite doch nicht so. Also gerade diese ganzen Smoothies, die Sie schon angesprochen haben, die wir mittlerweile in jedem Eingangsbereich von jedem Supermarkt findet, die sind ja im Prinzip nichts anderes als so ein stinknormaler Fruchtsaft auch, von dem jetzt niemand behaupten würde, dass er irgendwie besonders gesund wäre.
Also der Smoothie ist ein schönes Beispiel für die ganz Kleinen gibt es ja auch heute den Quetschi, den sehe ich immer auf dem Spielplatz auch. Der wird gerne den 3-Jährigen schon gegeben, ja. Der wird dran genuckelt. Aus dem Kunststoffbeutel, Sie schreiben 10 Euro pro Liter und dabei ist oft nichts wirklich Hochwertiges dahinter. Ist das so?
Ganz genau. Also so ein Fläschchen Smoothie, 250 Milliliter, kriegen Sie in der Regel für so 2,50 Euro. Und wenn Sie das dann mal auf einen Liter hochrechnen, also da muss es schon ein sehr, sehr guter Apfelsaft sein, wenn Sie da 10 Euro für einen Liter dafür zahlen. Aber die Smoothies, wenn man da mal ins Zutatenverzeichnis schaut, das ist ja in der Regel auch nur so Apfelsaft, Orangensaft, dann noch das eine oder andere Fruchtmus mit dazu, damit man auf die Konsistenz kommt. Und dann kann man das für ein Schweinegeld verkaufen.
Was ist das Problem dabei? Also man püriert die Früchte und damit verlieren sie wichtige Eigenschaften, verlieren sie auch Vitamine und sie verlieren auch Haltbarkeit. Und deswegen muss man sie ja auch künstlich haltbar machen.
Ganz genau. Das ist schon mal das eine Problem. Und das andere ist, dass die Smoothies nicht mal ansatzweise so gesund sind, wie man denkt. Also das, was Obst und Gemüse ja unter anderem auch gesund macht, die ganzen Ballaststoffe, die da drin sind, die verliert man ja dadurch, dass man beispielsweise das Ganze zu Saft verarbeitet. Und die Smoothies, die sind ja nicht nur Fruchtpüree, weil Fruchtpüree wäre ja dann im Prinzip sowas wie Apfelmus in der Flasche und das möchte ja keiner freiwillig trinken. Deshalb nimmt man da einen nicht unerheblichen Anteil an Saft. Also wenn Sie mal im Supermarkt so gucken, die Smoothies, die da stehen, bestehen so ungefähr zur Hälfte aus Saft und im Saft haben Sie eigentlich gar nichts mehr von den wertgebenden Bestandteilen. Also Vitamine sind mehr oder weniger stark reduziert und Ballaststoffe und die anderen wertvollen Bestandteile vom Obst sind komplett weg. Und was natürlich auch mit dazu kommt, es gibt ja auch grundsätzlich keine Mindestvorgaben für diese Smoothies. Also das sind Lebensmittel, die rechtlich überhaupt nicht geregelt sind. Ich habe auch mal ein Produkt gesehen, hat sich selbst Smoothie genannt, hat aber über 90% aus Saft bestanden und es waren nur so ein paar Chiasamen mit drin, um dem Ganzen irgendwie eine dickflüssige Konsistenz zu geben. Also dass das Ganze mit dem vermeintlich gesunden Lifestyle-Drink, den man sich zu Hause durchaus selber machen kann, indem man einfach ein bisschen Obst nimmt, das Ganze in den Mixer gibt und dann trinkt, das hat damit original gar nichts zu tun.
Schönes Zitat aus dem Buch, es spricht nichts dagegen, frisches Obst und Gemüse selbst zu pürieren und zu trinken. Das authentischste Supermarkt-Smoothie-Erlebnis haben Sie aber, wenn Sie dazu noch einen 5-Euro-Schein verbrennen. Wenn Sie jetzt sagen, es fehlt an Regelungen, was meinen Sie konkret? Was könnte da der Gesetzgeber, was könnte er tun, um so etwas besser zu regeln, damit wir ein bisschen geschützter sind als Verbraucher?
Ja, das kommt darauf an. Also es ist natürlich die Frage, lässt man das einfach weiterlaufen oder möchte man für sowas strikte Vorgaben treffen? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wo greift der Staat ein, wo noch nicht. Wenn man jetzt einfach mal als Beispiel nimmt, das habe ich im Buch auch gebracht, Schokoladen. Da habe ich gesetzlich vorgegeben einen Mindestkakaoanteil. Und analog dazu könnte man auch, wenn man das für notwendig erachtet, bei Smoothies einen Mindestanteil an Fruchtpüree oder Fruchtmus festlegen, dass man eben solche Produkte zu über 90% aus Saft, die sich dann trotzdem Smoothie schimpfen, versucht irgendwie aus dem Regal rauszukriegen. Aber es bleibt ja im Großen und Ganzen dabei, dass man selbst da dann auch noch so Bestandteile reinbringen könnte wie Kokosmilch, die jetzt auch nicht so super gesund sind, aber doch dafür sorgen, dass die Smoothies relativ schnell auf relativ stattliche Kalorienzahlen kommen. Also da ist dann auch die Frage, wie weit man da gehen möchte.
Kalorienzahlen ist das Stichwort. Viele Menschen haben uns auch schon Mails geschrieben zum Thema Proteinpulver. Menschen, die gerne abnehmen wollen und auch solche, die gerne Muskeln aufbauen wollen, die greifen ja zu diesen Pulvern. Sie beschreiben auch im Buch sehr schön, wie es da im Internet eine ganze Industrie von Influencern gibt, die dafür viel Werbung machen für solche Produkte. Was sind Ihre Erkenntnisse als Lebensmittelchemiker? Sollte man solche Pulverchen nehmen? Haben die manchmal einen Sinn oder sollte man es lieber sein lassen?
Also das mit den Proteinpulvern ist so eine Sache. Ich gehe da auch, wie Sie schon gesagt haben, im Buch relativ ausführlich drauf ein und verweise da unter anderem auf eine Studie, die mit dem Bild, das sicher viele Verbraucher im Kopf haben, so nach dem Motto Proteinpulver viel hilft viel, so ein bisschen aufräumt. Also der durchschnittliche Hobbysportler wird da ja sicher rangehen nach dem Motto, je mehr Proteine, desto mehr Muskelaufbau. Aber es stimmt nicht. Das ist tatsächlich gedeckelt. Sie können gar nicht, oder selbst wenn Sie so viel trainieren wie unbedingt oder wie nur möglich, dann kriegen Sie irgendwann durch mehr Proteine auch nicht mehr Muskelaufbau hin, sondern da scheint natürlicherweise schon ein Limit da zu sein. Und dieses Limit kann man auch erreichen, indem man seine Ernährung optimiert. Gerade auch im Breitensport, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise, empfiehlt erst ab 5 Trainingseinheiten pro Woche erhöhte Proteinzufuhr. Also ich weiß nicht, wie jetzt der durchschnittliche Hobbysportler trainiert, aber ganz viele werden sicher weniger als 5 Tage trainieren. Das heißt, man ist da, zumindest nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, noch überhaupt nicht in einem Bereich, wo man irgendwie supplementieren müsste, weil da die durchschnittliche Ernährung noch vollkommen ausreicht. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Sie haben eben gesagt, es gibt nur eine begrenzte Menge Protein, die ich überhaupt pro Zeiteinheit aufnehmen kann. Wie ist es denn jetzt genau, wenn ich drüber komme? Kann das richtig ungesund werden möglicherweise? Sie sind kein Arzt, trotzdem haben Sie dazu was geforscht, gelesen?
Genau. Ich muss da ganz kurz korrigieren. Ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Das Limit ist nicht die Menge an Proteinen, die man aufnehmen kann, sondern die Menge an Proteinen, die der Körper dann zu Muskeln umbaut. Also der Muskelaufbau ist begrenzt, nicht die Proteinaufnahme. Ungesund ist immer schwierig. Also frei nach Paracelsus kann man ja sagen, all Dings sind Gift, alleine Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Oder wie man es im allgemeinen Sprachgebrauch gerne sagt, die Dosis macht das Gift. Und das ist bei Proteinen sicher nicht anders. Wenn man da ganz viel aufnimmt, gibt es zumindest Forschung in die Richtung, die sagt, dass das die Nieren belastet und bei entsprechend langfristigen hohen Aufnahmen gegebenenfalls auch zu Nierenschäden führen kann. Und da sieht man einfach mal wieder, viel von einem bestimmten Lebensmittel über einen langen Zeitraum oder sogar zu viel kann natürlich bei jedem Lebensmittel irgendwo auch gesundheitsschädlich sein.
Fragen an den Autor, heute mit Dr. Christoph Wiedmer. Er ist Lebensmittelchemiker. Sein Buch trägt den Titel Lebensmittel lügen, wie bei unserem Essen getrickst wird. Morgen erscheint es und unsere Telefonnummer ist 0681 65 100. Sie können uns auch eine WhatsApp schicken unter der gleichen Nummer. Wir hören mal eine erste Frage.
Was Kast empfiehlt in seinem Ernährungskompass auf Nahrungsergänzungsmittel generell zu verzichten, mit drei Ausnahmen: Vitamin B, Vitamin D3 und Omega-3-Fette. Schließen Sie sich seine Empfehlung an?
Herr Wiedmer.
Grundsätzlich ist es so, es empfiehlt nicht nur Bascast, sondern es empfiehlt eigentlich jede Organisation von den Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln mal abgesehen. Also sowohl das Bundesinstitut für Risikobewertung als auch die Verbraucherzentralen sagen so, im Großen und Ganzen sind Nahrungsergänzungsmittel überflüssig, teilweise sinnlos und nur in einzelnen Ausnahmefällen empfehlenswert. Man kann das Spektrum, was der Hörer gerade genannt hat, auch beispielsweise noch um Folsäure in der Schwangerschaft erweitern. Da gibt es auch Empfehlungen, dass man bei Kinderwunsch nochmal supplementieren sollte. Aber das sind alles Einzelfälle. Also nachdem ja beispielsweise auch Vitamin D genannt wurde, das ist ein Vitamin, oder grundsätzlich ist es so, dass wir selber für Mikronährstoffe, also für Vitamine und Mineralstoffe, kein Sättigungsgefühl haben. Das heißt, wir wissen nicht, ob uns irgendwas fehlt oder nicht. Wenn uns Energie fehlt, haben wir Hunger. Wenn wir einen Vitaminmangel haben, merken wir so auf den ersten Blick mal gar nichts. Das heißt, die individuelle Versorgungssituation, bevor man zu Nahrungsergänzungsmitteln greift oder bevor man auch zu Arzneimitteln greift, muss natürlich mit dem Arzt abgeklärt werden. Und ohne Blutwerte ist es ziemlich schwierig zu sagen, um beim Beispiel Vitamin D zu bleiben, ob der eigene Spiegel passt oder nicht. Mhm. Also grundsätzlich würde ich sogar so weit gehen, dass man von Nahrungsergänzungsmitteln grundsätzlich die Finger lassen sollte, egal was da drin ist, solange man das nicht vorher mit dem Arzt abgeklärt hat.
Inwiefern kann eine zu hohe Vitamin-D-Dosierung irgendwann wirklich ein Problem auch darstellen? Also nicht nur irgendwie uns viel Geld kosten, sondern auch gesundheitsschädlich möglicherweise sein?
Also grundsätzlich ist es so, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, es reichert sich im Körper an, es wird relativ langsam ausgeschieden und es greift auch so ein bisschen in den Kalziumstoffwechsel ein. Das heißt, wenn man über einen langen Zeitraum viel Vitamin D zuführt und dann einen übermäßig hohen Vitamin D-Spiegel im Körper dadurch provoziert, wirkt sich das auf den Kalziumstoffwechsel aus. Es kann zu einer Hyperkalzämie kommen, also einem zu hohen Kalziumspiegel im Blut. Es kann sich negativ auf die Knochen auswirken, etc.
Interessant fand ich auch im Buch das Beispiel Biotin. Hochdosiertes Biotin kann auch große Probleme verursachen. Erklären Sie uns zuerst mal, wer nimmt Biotin und was können die gravierenden, auch sagen wir mal, mittelbaren Wirkungen sein von dieser Einnahme?
Also Biotin ist was, wovon ich glaube, dass es viele sogar unbewusst aufnehmen. Also es hat so allgemein den Ruf Haut, Haare, Nägel-Vitamin. Das heißt, es ist in ganz vielen von diesen Schönheitspräparaten drin. Also für irgendwie starke, kräftige, volle Haare, da ist in der Regel Biotin mit drin. Aber auch in den ganzen Vitamin-B-Komplexen oder in den Multivitaminpräparaten wird gerne Biotin zugesetzt. Das heißt, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, kann sich da ein Blick auf die Rückseite durchaus mal lohnen, was da tatsächlich drin ist. Und das Problem, das Sie schon angesprochen haben mit dem Biotin, ist folgendes. Es reichert sich nicht im Körper an, weil es ein wasserlösliches Vitamin ist, aber es kann dazu führen, dass der Biotinspiegel im Blut erhöht ist, wenn man das einnimmt. Das ist ja in gewisser Weise auch Sinn der Sache. Aber so eine erhöhte Biotinspiegel im Blut kann bei einer Blutentnahme und den entsprechenden Untersuchungen im Labor dazu führen, dass die Ergebnisse verfälscht werden. Weil Biotin bei bestimmten Nachweisverfahren auch als Reagenz verwendet wird. Mhm. Und wenn der Biotinspiegel im Blut schon von vornherein deutlich höher ist als das, was ein normaler Patient im Blut hat, dann kann es da durchaus zu Interaktionen kommen. Das Problem ist aber, dass diese Nachweisverfahren so unterschiedlich sind, dass man da gar keine pauschale Aussage dazu treffen kann, sondern man müsste sich im Prinzip jedes einzelne Nachweisverfahren anschauen, kommt da Biotin drin vor, wo, an welcher Stelle, wie kann ein erhöhter Biotinspiegel sich auf dieses konkrete Verfahren auswirken. Also das müsste dann konkret der Arzt, der den der diese Blutuntersuchung verantwortet, dann auch im Einzelfall nochmal prüfen. Hm. Das kann er eben nur, wenn der Patient ihn darauf aufmerksam macht, ich nehme hier ein biotinhaltiges Präparat, gucken Sie mal. Hm. Und das ist auch ganz interessant im Nebenzusammenhang. Bei Arzneimitteln mit Biotin ist ein Warnhinweis auf der Verpackung verpflichtend oder im Beipackzettel, dass Patienten ihren Arzt darüber aufklären sollen, dass sie dieses Präparat nehmen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln gibt es bisher keine Pflicht, sowas draufzuschreiben. Manche Hersteller machen das freiwillig, aber sie müssen es nicht.
Und das scheint mir ja auch ein Teil des Problems zu sein, dass viele Trend-Nahrungsergänzungsmittel daherkommen, als seien es eben ganz normale Lebensmittel, sind aber in Wirklichkeit Arzneien und sind entsprechend auch nicht so gekennzeichnet. Das beschreiben Sie im Buch, da wollen wir auch später noch drüber sprechen. Lassen Sie uns zuerst noch eine Hörerfrage hören.
Kleinkinder werden bei uns mit Kuhmilch ernährt. Man hat oft gehört, dass Erwachsene, vor allen Dingen Männer, die Kuhmilch später meiden sollen aufgrund der Hormonbeimischung in Milch und dass diese Milch später vor allen Dingen bei Erwachsenen Krebs verursachen kann. Ist das richtig?
Was sagt der Lebensmittelchemiker zum Thema Milch?
Das ist grundsätzlich eine sehr gute Frage. Milch und Krebs ist jetzt etwas, wo ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen überfordert bin. Also was natürlich richtig ist, es kursieren diverse Halbwahrheiten. Und wenn Milch krebserregend wäre und wenn das so sicher nachgewiesen wäre, dann bin ich mir ganz sicher, hätten wir längst entsprechende Warnhinweise auf den Produkten. Insofern finde ich das relativ schwierig, jetzt irgendwie konkret zu beantworten. Also mir ist keine Studie bekannt, die explizit auch von einer seriösen Fachgesellschaft unterstützt, vom Verzehr von Milch abraten würde. Das kann ich definitiv sagen.
Hm. Einige WhatsApp-Fragen haben wir auch. Ich nehme mal die von Martin Rees aus Dortmund. Was sagt der Autor zur Sicherheit von Lebensmitteln durch und nach Bestrahlung? Wie sieht es aus mit der Haltbarmachung? Wann macht die unsere Nahrungsmittel möglicherweise zu etwas Gefährlichem für uns?
Ja, also grundsätzlich kann man mal sagen, dass Bestrahlung relativ häufig mit einer Fehlvorstellung verknüpft ist. Also wir haben ja alle diverse Superheldenfilme im Hinterkopf, wo quasi der Protagonist eine Strahlendosis abkriegt und dann irgendwie mutiert und was weiß ich nicht alles tut. Es ist bei der Bestrahlung von Lebensmitteln aber nicht so, dass dadurch das Lebensmittel selber radioaktiv wird, sondern man versucht durch die Bestrahlung eben einfach die Keime abzutöten, die da drauf sind. Man muss auch dazu sagen, das findet überhaupt nicht flächendeckend statt, sondern es gibt ganz, ganz wenige Lebensmittel, bei denen das tatsächlich erlaubt ist. Dazu gehören beispielsweise Trinkwasser, das kann man mit UV bestrahlen, um Keime abzutöten. Gewürze zählen mit dazu, aber auch nur dann, wenn man es kennzeichnet. Also da muss tatsächlich dann der Hinweis bestrahlt mit auf die Verpackung drauf. Und ich denke, niemand von uns hat das irgendwann mal im Supermarkt gesehen. Da kann man sich dann auch denken, wie häufig das dann in der Praxis tatsächlich eingesetzt wird. Mhm. Eier kann man auch noch bestrahlen, aber auch nur die geschlossenen Schaleneier, um eben die Oberfläche keimfrei bzw. keimreduziert zu kriegen. Und das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir im Supermarkt eine Riesenpalette an bestrahlten Lebensmitteln hätten.
Mhm. Was wir aber oft lesen auf Verpackungen, zum Beispiel von Fleisch, unter Schutzatmosphäre verpackt. Was heißt das eigentlich konkret? Inwiefern wird hier Atmosphäre modifiziert beim Verpacken und was hat das für einen Sinn?
Genau. Schutzatmosphäre heißt im Prinzip nichts anderes, dass man nicht quasi die Umgebungsluft in der Verpackung hat, sondern ein spezielles Gasgemisch. Was man jetzt da genau nimmt, hängt auch so ein bisschen davon zusammen, was man genau verpackt. Also diese Schutzatmosphären, die gibt es ja wirklich von Hackfleisch über Käse, Chips teilweise auch. Also die Produktpalette, wo man Schutzatmosphäre einsetzen kann, ist riesig. Und dementsprechend verändert sich natürlich auch so ein bisschen die Zusammensetzung von der jeweiligen Schutzatmosphäre, die man da verwendet. Bei Fleisch ist es zum Beispiel so, da nimmt man, also die Luft besteht zu ungefähr 20% aus Sauerstoff und 80% aus Stickstoff. Und für das Hackfleisch nimmt man jetzt beispielsweise einen erhöhten Sauerstoffgehalt. Einfach damit man da so eine schöne rosarote Farbe kriegt und das Fleisch eben nicht braun wird.
Und das ist der einzige, das ist sozusagen der einzige Grund, dass man das macht, dass das Fleisch dann schöner aussieht. Ansonsten hat es keinen Hygienegrund zum Beispiel.
Nee, es hat definitiv einen Hygienegrund, weil man dadurch auch die Keimzahl noch ein bisschen reduziert. Also man hemmt auch die Bakterien in ihrem Wachstum. Also das ist zumindest vorgeschoben ist es der Hauptgrund. Mhm. Aber den Nebeneffekt, dass das Fleisch also so schön rosig rot wird, das nimmt man gerne mit in Kauf. Mhm.
Jetzt schreiben Sie aber von einem Fallstrick, die genau das hat. Also Sie schreiben nämlich, das Fleisch, das in so einer Schutzatmosphäre verpackt wurde, das wird wesentlich schneller braun beim Braten und es suggeriert uns früher, es sei gar. Das stellt ein Problem dar, oder?
Definitiv. Also man muss es als Verbraucher wissen, weil man das Fleisch sonst wirklich schon deutlich früher für gar hält und es Das Problem ist, nicht durchgegartes Fleisch, gerade Hackfleisch, kann mit Keimen belastet sein und dadurch im schlimmsten Fall auch krank machen. Es geht aber noch weiter. Das Problem bei so einer Schutzatmosphäre mit erhöhtem Sauerstoffgehalt bei Hackfleisch hat auch zur Folge, dass das Fleisch beispielsweise so einen leichten, ranzigen Fehlgeschmack kriegt, weil es durch den erhöhten Sauerstoffgehalt schon auch so ein bisschen die Fettsäuren, die in dem Produkt drin sind, oxidiert. Und dadurch kommt der Fehlgeschmack zustande. Also es hat nicht nur eine Sicherheitskomponente, sondern es verliert auch sensorisch relativ viel.
Also es schmeckt anders, es kommt zu unerwünschten Oxidationsprozessen, schreiben Sie, bei denen Stoffe auch entstehen können, die im Verdacht stehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu begünstigen.
Genau. Da muss man allerdings auch dazu sagen, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat sich bei diesen sogenannten Cholesterol-Oxidationsprodukten, die eben im Verdacht stehen, bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt zu sein, schon geäußert und gesagt, dass da kein erkennbares Gesundheitsrisiko ausgeht. Es wird auch unter anderem darauf verwiesen, dass beispielsweise in Salami auch solche Oxidationsprodukte entstehen. Insofern scheint da die Gefahr doch relativ gering zu sein. Nichtsdestoweniger ist es ein vermeidbares Risiko, das darf man ja auch nicht vergessen.
Wir hören eine nächste Frage.
Wenn die Veterinäre oder die Lebensmittel kontrolliert werden, wenn da irgendwas auffällig wird, warum wird das nicht bekannt gegeben, beziehungsweise warum wird dagegen nichts unternommen?
Ist das so? Wird das nicht bekannt gegeben? Was ist Ihre Erfahrung?
Also man muss dazu sagen, über die Lebensmittelüberwachung habe ich ein ganzes Kapitel in dem Buch und das ist relativ komplex, das jetzt hier in wenigen Minuten zusammenzufassen. Nichtsdestoweniger werde ich es versuchen. Man muss grundsätzlich unterscheiden. Gemacht wird sicher viel, nur bekannt gegeben wird wenig. Das ist zweifelsohne richtig. Das hat aber damit zu tun, dass die ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, an und für sich mal behördeninterner sind. Das heißt, genauso wie jemand nicht einfach hergehen kann und ihren Punktestand in Flensburg abfragen oder ihre Steuererklärung einsehen kann, ist es auch bei einem Unternehmen so, dass nicht jede Maßnahme, die eine Behörde gegen dieses Unternehmen trifft, automatisch mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Sondern da gibt es auch gesetzlich festgelegt konkrete Punkte, die erfüllt sein müssen, bis eine Behörde überhaupt an die Öffentlichkeit gehen darf. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn es sich um ein gesundheitsschädliches Lebensmittel handelt. Dann wird öffentlich gewarnt. Da gibt es auch die Plattform lebensmittelwarnung.de, auf der die Behörden Warnungen vor gefährlichen Produkten zentral veröffentlichen. Da ist es durchaus auch gerechtfertigt, dass man das tut, denn jeder Verbraucher, der so ein erwiesenermaßen gesundheitsschädliches Produkt bei sich zu Hause stehen hat, sollte darüber informiert werden und sollte das auch nicht weiter verzehren. Dann gibt es auch noch spezielle Einzelfälle, also gravierende Hygieneverstöße zum Beispiel oder wiederholte Täuschungen oder Irreführung. Das rechtfertigt auch noch eine Warnung, allerdings nicht eine Warnung im Sinne eines gesundheitsschädlichen Lebensmittels, sondern einfach nur im Sinne einer Schaffung von Markttransparenz. Dafür gibt es nochmal einen separaten Paragraphen und da wird es dann auch ein bisschen komplizierter, weil für diese Meldungen gibt es keine zentrale Plattform mehr, sondern für jedes Bundesland, teilweise auch für jeden Landkreis, gibt es dann einzelne eigene Plattformen, auf denen diese Informationen veröffentlicht werden. Also
ziemlich schwierig, sich da in dem Gestrüpp zurechtzufinden. Was ich erstaunlich fand, dass Sie empfehlen, dass wir im Supermarkt doch das nächste Mal genauer selber auch schauen sollten. Worauf sollen wir achten im Supermarkt? Unter anderem gibt es ja auch dort etwas, das ich noch nie bewusst in meinem Supermarkt wahrgenommen habe, dass der Supermarkt auch selber über Rückrufe informieren muss.
Ganz genau. Also diese gesundheitsschädlichen Lebensmittel, die werden ja nicht nur im Internet bekannt gegeben, sondern wenn ein Hersteller festgestellt hat, dass ein Produkt, das er verkauft hat, gesundheitsschädlich ist, dann muss er natürlich die zuständige Behörde informieren und es landet dann auch auf lebensmittelwarnung.de. Aber wenn ein Produkt zurückgerufen wird, dann hängt das auch im Supermarkt aus, da wo man das Produkt gekauft hat. Und nachdem ich nicht glaube, dass wir alle jeden Tag auf lebensmittelwarnung.de nachschauen, das mache ich selber auch nicht, empfehle ich doch, wenn man in den Supermarkt geht, immer mal bei den Rückrufen vorbeizugehen. Weil in den Supermarkt geht man öfter und man kann das wunderbar in seine Einkaufsroutine integrieren, dass man einfach mal guckt, was wird aktuell zurückgerufen, habe ich das mal gekauft, kann es sein, dass ich zufällig diese Charge mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum sogar bei mir daheim im Vorratsschrank stehen habe, dann sollte man aktiv werden und wenn nicht, dann hat man in Anführungszeichen auch mal Glück gehabt.
Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Dr. Christoph Wiedmer, der Lebensmittelchemiker, ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Lebensmittellügen, wie bei unserem Essen getrickst wird. Es erscheint morgen und Sie können Ihre Fragen stellen unter 0681 65 100 Telefon und WhatsApp. Wir hören mal eine nächste.
Wie steht der Autor zur Einführung einer Zuckersteuer?
Herr Wiedmer.
Ja, das ist ein Thema, das durchaus kontrovers diskutiert wird. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob eine Zuckersteuer das richtige Mittel ist. Das Problem bei einer Zuckersteuer ist, dass gewisse Produkte dann besteuert würden und andere nicht. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise eine Limonade besteuert wird, besteht immer noch die Möglichkeit, dass man beispielsweise auch Fruchtsaft ausweicht, der ist ernährungsphysiologisch ungefähr gleich, also enthält auch nicht irgendwie wesentlich mehr Vitamine, die da irgendwie sinnvoll zugeführt würden. Auf der anderen Seite wäre er dann aber nicht von der erhöhten Steuer betroffen. Ich glaube, es wäre in dem Fall tatsächlich sinnvoller, wenn man auf den informierten Verbraucher setzt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass weder Limonade noch Cola irgendeine Form von gesunden Lebensmittel ist. Und wenn man es trotzdem kauft, dann tut man das ja nicht in dem Wissen, dass man sich jetzt damit irgendwie was Gutes tut, also in dieser völlig absurden Annahme, sondern man kauft es, weil man das möchte. Und ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt die Flasche Cola 10 oder 20 oder 30 Cent mehr kosten würde, dass man dann von diesem Kauf absieht. Also man weiß ja heute schon, dass das ungesund ist und dass man das lieber nicht tun sollte. Und wenn man jetzt da noch ein paar Cent mehr bezahlt, dann, wie gesagt, glaube ich wirklich nicht, dass das irgendwen davon abhält.
Es gibt ja nun also viele Siegel, mit denen der Verbraucher aufmerksam gemacht werden soll. Eine besondere Form ist der Nutri-Score, der ist relativ neu. An dem soll man denn ja nun gesunde Lebensmittel angeblich erkennen können. Und dazu habe ich in Ihrem Buch wirklich viel gelernt zum Nutri-Score. Darüber würde ich gerne sprechen. Als erstes habe ich gelernt, die Rechte für den Nutri-Score, die liegen gar nicht in Deutschland, sondern bei einer französischen Behörde.
Ganz genau. Das Problem ist, dass dieser Nutri-Score auf eine sehr außergewöhnliche Art und Weise eingeführt wird. Also wie Sie schon gesagt haben, die Rechte liegen bei einer untergeordneten Behörde des französischen Gesundheitsministeriums. Und dem deutschen Unternehmer wurde jetzt per Gesetz bzw. per Verordnung das Recht eingeräumt, bei dieser Behörde eine Lizenz zu beantragen, um dann selber das Siegel auf seine Produkte zu drucken, gemäß dieser Lizenzbestimmungen. Also was genau der Nutri-Score festlegt, liegt einzig und allein bei der französischen Behörde.
Also die französische Behörde kann ihre Definition von gesund jederzeit ändern, ohne dass deutsche Politik damit reden könnte.
Im Prinzip schon. Man muss der Vollständigkeit halber dazu sagen, es gibt so einen gemeinsamen beratenden Expertenausschuss, wo Deutschland jetzt auch einen Platz drin hat. Aber wenn man sich die Geschäftsordnung mal anschaut, dann sind die Befugnisse von diesem Ausschuss doch sehr begrenzt.
Inwiefern macht es jetzt der Nutri-Score uns gar nicht so leicht, wirklich ein gesundes Produkt zu finden? Wo sind da die Fallstricke?
Also es gibt extrem viele Fallstricke. Es fängt schon mal grundsätzlich damit an, was ist ein gesundes Lebensmittel? Also de facto ist es ja so, dass es gar keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel gibt, sondern es gibt gesunde und ungesunde Ernährungsweisen. Ich könnte ja jetzt beispielsweise hergehen, mir irgendwie tiefgefrorenen Brokkoli kaufen, der hat einen Nutri-Score A und dann esse ich den ganzen Tag nur noch das. Das ist aber keine gesunde Ernährung, obwohl ich ein objektiv gesundes Lebensmittel zu mir nehme, sondern auch da gilt dann im Zweifelsfall wieder die Mischung macht's. Insofern ist ein Nutri-Score auch nur ein sehr begrenztes Hilfsmittel, um sich da auch wirklich gesund zu ernähren. Dazu kommt, dass der Nutri-Score relativ wenig Parameter erfasst. Also der erfasst im Wesentlichen die Energiedichte von dem Produkt, Zucker- und Salzgehalt und den Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, was dann so negativ gesehen wird. Und als positive Punkte hat er den Proteingehalt, den Gehalt an Ballaststoffen und in einem Parameter dann zusammengefasst, Obst, ungesättigte Fette, also im Sinne von verschiedenen Ölen. Und das müsste es eigentlich im Wesentlichen schon gewesen sein. Was aber nicht mit reinspielt, sind beispielsweise der Verarbeitungsgrad von dem Produkt, die Menge und die Art der verwendeten Zusatzstoffe oder auch ein Vitamin- oder Mineralstoffgehalt von den Produkten. Das fällt alles raus, das wird alles nicht berücksichtigt. Mhm. Und der Nutri-Score darf auch nur auf bestimmte Produktgruppen gedruckt werden. Obst und Gemüse als unverpacktes Lebensmittel beispielsweise ist explizit ausgenommen. Das heißt, die Sachen, die wirklich gesund sind, laufen dann quasi außer Konkurrenz. Hm.
Sie bringen ein Extrembeispiel, wo der Nutri-Score dann durchaus großen Unsinn als sehr positiv anzeigen könnte, theoretisch. Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, billig Wasser, Süßstoff, Säurungsmittel, Aroma und Gelatine zusammenzumischen, dann ergäbe das einen sehr, sehr guten Nutri-Score, oder?
Definitiv. Also so eine zuckerfreie Götterspeise oder zuckerreduzierte Götterspeise muss man so ein bisschen mit dem Nutri-Score-Algorithmus spielen, wie viel Zucker man noch reintun kann, dass man gerade so im A drin ist. Wenn man da ein bisschen mehr Protein nimmt, also in Form von Gelatine, dann kann man das durchaus schaffen, dass man auch mit so einer zuckerfreien Götterspeise Nutri-Score A kriegt.
Wenn das doch alles eigentlich klar ist, haben Sie eine Erklärung dafür, warum man dann diesen Score mit großem medialen Primborium in Deutschland eingeführt hat?
Ich glaube, es ist eine sehr einfache Lösung für ein komplexes Problem. Und ich denke auch, dass wir es uns dadurch ein bisschen zu einfach machen. Die Politik kann jetzt sagen, lieber Verbraucher, es liegt bei dir in der Hand. Du hast jetzt deinen Nutri-Score, du kannst eigenverantwortlich damit einkaufen gehen. Aber im Prinzip schafft der Nutri-Score aus meiner Sicht keine wirklich neuen Erkenntnisse. Also wir haben ja vorher schon alle gewusst, dass eine Nuss-Nougat-Creme ungesund ist und dass tiefgefrorene das Gemüse eigentlich schon gesund ist. Und was wesentlich anderes sagt uns der Nutri-Score auch nicht. Es mag einzelne Beispiele geben, wo man feststellen kann, dass Fertigpizza A vielleicht doch ein bisschen mehr Gemüse hat als Fertigpizza B und deshalb ein bisschen gesünder ist. Aber es stiftet auch relativ viel Verwirrung, dieser Nutri-Score. Gerade wenn man sich mal so die Diskussionen online anschaut.
Herr Wiedmer?
Gibt, wie dass der Nutri-Score, ja.
Die Verbindung war kurz weg, aber sie scheint wieder da zu sein. Reden Sie weiter über den Nutri-Score. Sie haben gesagt, online, die Diskussion online, das haben wir verstanden über den Nutri-Score.
Genau, okay. Wenn man sich die Diskussion online anschaut, dann tauchen da auch teilweise Thesen auf, wie das in den Nutri-Score mit einfließt, wie jetzt das Produkt mit seiner Nährwertbilanz innerhalb von vergleichbaren Produkten zu werten ist. Und das stimmt nicht. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist meine Mutmaßung, dass das irgendwie von der neuen Energieeffizienzklasse für Elektrogeräte irgendwie so im Verbraucherbewusstsein übernommen wurde. Tatsächlich ist es so, dass beim Nutri-Score nur der Gehalt pro 100 Gramm zählt. Das hat natürlich zur Folge, dass man als Verbraucher das Produkt nur mit gleichwertigen Produkten vergleichen kann. Also es ist beispielsweise sinnvoll, Fertigpizza A mit Fertigpizza B zu vergleichen. Aber wenn ich jetzt eine Fertigpizza mit einem Schokoriegel vergleiche, von dem ich ja mengenmäßig deutlich weniger esse, dann macht das herzlich wenig Sinn, sich da den Nutri-Score anzuschauen. Aber das setzt auf der anderen Seite wieder ein erhöhtes Interesse vom Verbraucher voraus. Man muss sich detailliert mit dem Nutri-Score seinen Möglichkeiten und Grenzen befassen, damit man überhaupt sinnvoll den dann auch bei seinem Einkauf nutzen kann. Und gerade da habe ich meine starken Zweifel, ob das auch wirklich die Breite der Bevölkerung so tun wird.
Und ein bisschen hilft Ihr Buch dabei, dazu Aufklärung beizutragen. Lebensmittellügen ist der Titel, wie bei unserem Essen getrickst wird, erscheint morgen im Piper Verlag. Viele Hörerfragen liegen hier noch vor. Wir hören mal eine nächste.
Essen kann ja eine Sucht sein. Ist wohl auch sowas Ähnliches. Und die Mann und Frau sollte täglich etwas essen. Wie kann ich es denn schaffen, bei dem heutigen Überangebot und bei der leichten Verfügbarkeit vor der großen Verführung mich zu schützen? Also vor zu vielem und falschem Essen.
Herr Wiedmer, bitte.
Ja, Essen ist eine Sucht. Ich würde sogar noch weitergehen. Nicht-Essen ist sogar tödlich. Also wir müssen alle essen. Was gesund ist und was nicht gesund ist, das hat sich aber seit Jahren nicht geändert. Also viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, wenig Alkohol, am besten gar keiner, nicht rauchen, wenig Süßigkeiten, das ist ja seit Jahrzehnten das Gleiche. Und insofern hat sich auch, was die gesunde Ernährung angeht, wenig geändert. Dass man fast schon in dieser überreizten Gesellschaft ständig mit irgendwas konfrontiert wird, das ist auch irgendwo ein Symptom des Zeitgeists. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwo, also ständig an jeder Ecke was essen könnten, sondern wir sollen ja auch noch ständig irgendwas kaufen, irgendwas liken, irgendwas kommentieren, am besten noch mit 10 Leuten gleichzeitig auf Social Media interagieren. Und dem Ganzen irgendwie Herr zu werden, das erfordert aus meiner Sicht vor allem Selbstdisziplin. Also ich kann bei Versuchungen nicht mehr sagen, als man muss ihnen einfach widerstehen. Und auch um es positiv zu formulieren, was man nicht anfängt, muss man nicht aufhören. Das heißt, wenn man von vornherein versucht, dem Ganzen nicht nachzukommen, dann hat man auch nicht das Problem, dass man irgendwann wieder davon wegkommen muss.
Der Hörer hat ja gefragt, wie schützen wir uns vor falschem Essen? Und da ist ein ganz deutlicher Tipp in Ihrem Buch. Lesen Sie das, was im Produkt drin ist. Lesen Sie die Zutatenlisten. Jetzt lernen wir aber auch aus Ihrem Buch, dass es sehr, sehr schwierig ist, die teilweise zu lesen und dass da teilweise Gewissheiten gar nicht so sind, wie wir das denken. Also wir sind zum Beispiel ja mit reichlich komplexen Namen und Bezeichnungen konfrontiert auf diesen Inhaltslisten. Sie schreiben, die werden umso komplizierter, je weniger rechtliche Vorgaben es für das Produkt gibt, beziehungsweise je stärker es von der allgemeinen Erwartung abweicht. Da sind wir nämlich beim Buchtitel, die Lügen. Nennen Sie mal ein Beispiel, wo das zutrifft, wo ein komplexer Begriff gewählt wird, um so ein bisschen die Wirklichkeit zu verschleiern.
Also ich glaube, das Beispiel, das die allermeisten von uns irgendwo schon mal gesehen haben, ist die Formulierung mit kakaohaltiger Fettglasur. Das findet man beim Bäcker ganz oft, wenn man sich irgendwie so ein Schokohörnchen kaufen will, dann steht da auf dem Preisschild noch ganz klein mit kakaohaltiger Fettglasur. Und da könnte man jetzt auch so auf den ersten Blick meinen, das wäre einfach nur eine umständliche Formulierung für Schokolade, das mag das Lebensmittelrecht vielleicht irgendwie so vorgeben, meine Güte, kaufe ich halt trotzdem. Das stimmt aber nicht, weil die kakaohaltige Fettglasur ist keine Schokolade, sondern ein billiger Schokoladenersatz. Das ist im Prinzip ein bisschen Fett mit Kakaopulver einmal gemischt und dann auf das Produkt draufgegeben, was aber nicht mal ansatzweise so gut schmeckt wie Schokolade. Aber nachdem das auf den ersten Blick verwechselbar ist, muss es der Unternehmer angeben. Und da kommt er dann eben auf die Formulierung mit kakaohaltiger Fettglasur, wo er uns eigentlich darüber informiert, hallo Leute, ich habe hier so eine in Anführungszeichen billige Analogschokolade auf dem Produkt. Aber wenn man diese Chiffre nicht kennt, dann kann man das überhaupt nicht richtig einordnen.
Was ist mit Vanillegeschmack, wenn das draufsteht? Da sagen Sie, da sollte man auch genauer hinschauen. Was kann das alles implizieren?
Wenn irgendeine Geschmacksangabe drauf ist, dann sagt es eigentlich nicht mehr, als dass dieses Produkt in dem Beispiel jetzt nach Vanille schmeckt. Das heißt aber nicht, dass da Vanille drin ist. Wenn ich also irgendwie habe, um bei den Backwaren zu bleiben, ein Hörnchen mit Cremefüllung mit Vanillegeschmack, dann muss dieses Ding noch nie in seinem Leben eine Vanilleschote auch nur gesehen haben. Also da kann der Vanillegeschmack rein synthetisch in dieses Produkt gekommen sein und so dann auch verkauft werden, ganz legal.
Also wenn da steht natürliches Vanillearoma, dann kann das, lese ich bei Ihnen, auch ein großer Unterschied sein zu natürliches Aroma, weil dann kann das Vanillesubstitut zum Beispiel aus Reiskleie auch sein.
Genau, also das natürliche Aroma, das kann im Prinzip aus allen möglichen natürlichen Stoffen hergestellt sein. Vanille beispielsweise aus Reiskleie. Aber natürliches Vanillearoma, also wo dann der Stoff selber in dem natürlichen Aroma mit drin ist, genauso natürliches Erdbeeraroma, ist aus Erdbeeren bzw. aus Vanilleschoten herzustellen. Mhm. Da muss dann tatsächlich auch das entsprechende Lebensmittel extrahiert worden sein.
Und man kann das Vanillegefühl aber auch aus ligninhaltigen Abfällen aus der Papierherstellung gewinnen. Wie funktioniert das? Das klingt jetzt nicht so appetitlich.
Das stimmt. Wenn man sich vorstellt, dass die Alternative Erdöl ist, dann ist man da aber irgendwie auf einer Ebene. Das, was Sie beschreiben, wären synthetische Aromen. Das findet man im Zutatenverzeichnis. Den Begriff künstliche Aromen gibt es da nicht, sondern einfach nur unter dem Begriff Aroma. Also wenn Sie irgendwo auf dem Produkt Aroma lesen, dann ist das alles chemisch-synthetisch hergestellt. Dass da jetzt aber ligninhaltige Abfälle aus der Holzindustrie oder Erdöl zum Einsatz kommt, heißt nicht, dass in dem Produkt dann am Schluss Erdöl oder Sägespäne drin sind, sondern man baut einfach im Labor mit den Bausteinen, die einem wahlweise das Erdöl oder die ligninhaltigen Abfälle vorgeben, baut man quasi die Aromastoffe nach und mischt dann einzig und allein die Aromastoffe in das Produkt rein und nicht die Ausgangsstoffe noch irgendwie mit. Also diese These, die man auch gerne hört, irgendwie im Fruchtjoghurt sind Sägespäne. Da habe ich in dem Buch auch das Bild, das ist ungefähr genauso sinnvoll, als würde man behaupten, dass Plastikdinosaurier, weil aus Erdöl hergestellt, aus echten Dinosauriern gemacht werden. Also das ist genauso haltlos.
Also auch da muss man genau hingucken, da kursieren auch viele Mythen. Eine nächste Frage hören wir.
Für Menschen mit Diabetes sind die Inhaltsangaben sehr wichtig und gerade insbesondere diese Gramm Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß. Auf welchen Lebensmitteln sind die verpflichtend und wie werden die kontrolliert? Und meinen Sie auch, es könnte ein Wettbewerbsvorteil, wenn diese Inhaltsangaben deutlich angegeben werden?
Herr Wiedmann. Also grundsätzlich ist es so, dass auf allen vorverpackten Lebensmitteln diese Werte anzugeben sind. Also vorverpackte Lebensmittel ist alles, was Sie quasi im Supermarkt finden, wo Sie einfach nur die Packung aus dem Regal nehmen, zur Kasse tragen und bezahlen. Kein vorverpacktes Lebensmittel wäre beispielsweise der Becher Fleischsalat, den der Metzger schon vorbereitet hat, der dann einfach so in der Theke steht. Sie bestellen beim Metzger, der Metzger gibt Ihnen das Ding, da muss er nichts angeben. Aber grundsätzlich bei allen vorverpackten Lebensmitteln müssen die Nährwerte drauf sein. Und demzufolge kann es auch eigentlich kein Wettbewerbsvorteil mehr sein, weil es mittlerweile zum Glück, muss man dazu sagen, flächendeckend verpflichtend ist. Ob das stimmt, was da draufsteht, überprüft die Lebensmittelüberwachung stichprobenartig. Und wenn es nicht passt, dann kriegt der Unternehmer natürlich auch eine entsprechende Strafe dafür. Das ist ganz klar.
Sie schreiben im Buch aber auch, wie man da so ein bisschen tricksen kann und täuschen kann. Wir haben ja alle irgendwann mal gelernt, so eine Zutatenliste muss so aufgebaut sein, das, wovon am meisten im Produkt vorhanden ist, das muss ganz vorne stehen. Sie schreiben aber, das ist in der Praxis häufig gerade nicht so.
Das stimmt. Bei den Zutatenlisten kann man tatsächlich so ein bisschen tricksen. Also man kann über zusammengesetzte Zutaten durchaus Zucker, wenn der öfter mal im Produkt vorkommt, so ein bisschen verschleiern. Also wenn man sich beispielsweise überlegt, ich habe so ein Schokoladenmüsli, dann ist in der Schokolade einmal Zucker, dann ist in den in diesen Crunchies vielleicht nochmal Zucker, dann habe ich nochmal vielleicht irgendwelche Krokantstückchen mit drin, da ist auch nochmal Zucker drin. Und statt dass ich jetzt Zucker als Hauptbestandteil oder zweiten oder dritten Bestandteil in dem Zutatenverzeichnis habe, kommt er halt ganz oft vor, aber weiter hinten. Was man damit aber nicht umgehen kann, ist die Nährwertkennzeichnung. Die ist ja immer in Gramm pro 100 Gramm anzugeben beim Zucker. Und da muss ganz klar für das gesamte Produkt festgeschrieben sein, so und so viel Gramm pro 100 Gramm Zucker sind da drin. Für so ein Schokomüsli dann beispielsweise sowas um die, ja, sagen wir mal 17 bis 20 Gramm pro 100 Gramm.
Also ich kann den Zuckergehalt dann doch ganz leicht rausfinden, indem ich mir die Nährwertangaben anschaue. Wie ist das mit dem Beispiel Erdbeermarmelade? Das fand ich auch ganz plastisch im Buch. Da gelingt es den Herstellern ja auf eine besondere Art und Weise durch einen Trick eigentlich, dass die Erdbeeren auch da ganz vorne stehen, obwohl die Erdbeeren nicht unbedingt das ist, was am meisten da vorhanden ist in der Marmelade.
Ja, man muss dazu sagen, die meisten Produkte, die wir im Supermarkt haben, sind tatsächlich so 50-50, Frucht und Zucker. Und da kann man natürlich entweder den Zucker nach vorne nehmen oder die Erdbeeren. Und in dem Fall wird man natürlich die Erdbeeren nehmen, weil sich's immer viel schöner liest, wenn da hauptsächlich Frucht drin ist. Man kann mit zusammengesetzten Zutaten bei einer Marmelade, die nur aus Erdbeeren und Zucker besteht, nicht wirklich was machen. Was man sich noch überlegen könnte, ist, dass man unterschiedliche Arten von Zucker nimmt. Also beispielsweise die Saccharose, der bekannte Haushaltszucker, wäre eine Möglichkeit. Den kann man teilweise auch so ein bisschen durch Glucose-Fructose-Sirup ersetzen. Das wäre auch nichts anderes als Zucker im Prinzip, heißt aber anders. Und nachdem das ja zwei Arten von Zuckern sind, kann man die schon wieder im Zutatenverzeichnis ein bisschen weiter hinten schreiben, wenn man das möchte.
Weil die Mengen dann nicht so groß sind. Zum Thema Süßungsmittel, auch diese Frage hier.
Ich würde gerne wissen, was der Autor von sogenannten Zuckeraustauschstoffen hält. In immer mehr Produkten wird zum Beispiel Stevia verwendet oder auch Xylit.
Bitte?
Genau, ja. Zuckeraustauschstoffe oder Süßungsmittel, das ist ein relativ breites Feld. Man muss da auch so ein bisschen differenzieren. Xylit, was da jetzt kam, ist ein Zuckeralkohol. Der hat selber noch eine gewisse Menge an Kalorien, aber weniger Kalorien als herkömmlicher Zucker. Stevia selber hat gar keine Kalorien mehr. Das wäre dann ein Süßungsmittel. Bei den Produkten ist es so, jetzt auch, wir hatten vorhin über den Nutri-Score schon gesprochen, das setzt man deshalb ein, damit man den Zuckergehalt in den Produkten auch so ein bisschen reduzieren kann. Ich persönlich bin kein wirklicher Freund von Süßungsmitteln oder Zuckeraustauschstoffen. Es hat einfach was damit zu tun, dass sie mir nicht wirklich schmecken. Also gerade bei Süßstoffen hat man den Effekt, vor allem auch bei Getränken mit Süßstoffen, dass man den Süßgeschmack im Gegensatz zum Zucker so ein bisschen zeitverzögert wahrnimmt. Das heißt, das Getränk schmeckt erst nach Wasser und ein Wimpernschlag später dann total süß. Das ist so eine Eigenheit, die Süßstoffe mit sich bringen. Und ich sage mir dann immer, bevor ich jetzt Wasser trinke, das beim Trinken seinen Geschmack verändert, trinke ich lieber gleich Wasser und ab und zu mal eine richtige Limonade, in Anführungszeichen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt Süßstoffe irgendwie unsicher wären oder potenziell gefährlich, sondern das ist im Wesentlichen eine persönliche Vorliebe von mir. Mit Süßungsmitteln ist es so wie mit allen Zusatzstoffen, die müssen zugelassen sein. Es gibt bestimmte Höchstmengen dafür und die müssen eingehalten werden. Und wenn dem so ist, dann ist aus Stand der Wissenschaft auch nicht zu befürchten, dass es irgendwelche negativen Folgen hätte. Wie gesagt, ich persönlich meide sie trotzdem einfach, weil ich sie geschmacklich nicht wirklich ansprechend finde.
Eine nächste Frage.
Meine Frage an den Autor ist folgende. Kann er etwas dazu sagen zu Geschmacksverstärkern? Und heute liest man ja auch vielen Fertiggerichten ohne Geschmacksverstärker, aber wenn man dann weiterliest, da kommt ganz viel Hefeextrakt. Ist das schädlich oder ist das einfach nur zur Haltbarkeitsmachung?
Ja, großes Thema in Ihrem Buch.
Absolut, es schließt sich auch nahtlos an die Diskussion, die wir vorhin schon hatten mit dem Zutatenverzeichnis und dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was in dem Produkt wirklich drin ist, selbst wenn man das Zutatenverzeichnis liest. Dieser Hefeextrakt zählt zu den funktionellen Zutaten. Das heißt, es ist im Prinzip ein Lebensmittel oder ein Lebensmittelextrakt jetzt in diesem Fall, der eingesetzt wird, um in dem Produkt einen technologischen Zweck zu erfüllen. Also in dem Fall den fleischigen, würzigen Umami-Geschmack zu verstärken. Weil Hefeextrakt selber, das hat man sonst nirgendwo in Lebensmitteln. Also wenn man Hefe einsetzt, dann ist es als in Anführungszeichen Backtriebmittel und dafür oder beim Bierbrauen. Und dafür ist es ja essentiell, dass die Hefen noch leben. Das heißt, man kann sie da nicht extrahieren. Wenn man jetzt aber diesen Hefeextrakt nimmt, dann kommt es einem ja darauf an, dass die Hefen bestimmte Bestandteile enthalten, nämlich vor allem Geschmacksverstärker Glutamat. Genauso aber auch ein paar andere Verbindungen, die diesen Effekt auch haben, Guanulate und Inosinate, die in der Hefe natürlicherweise vorkommen. Die extrahiert man da raus und gibt sie dann dem Lebensmittel zu. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn man jetzt herkömmliches Glutamat oder einen herkömmlichen Geschmacksverstärker dem Produkt zusetzen möchte. Allerdings muss man das dann so nicht mehr angeben, sondern man setzt hier kein Geschmacksverstärker mehr zu, sondern man setzt Hefeextrakt zu. Also eine funktionelle Zutat und damit ist man da quasi heraus und kann auch ganz legal auf sein Produkt draufschreiben ohne Geschmacksverstärker. Also das ist dann auch wieder so ein Schlupfloch, das Hersteller ausnutzen können. Und man muss halt leider auch dazu sagen, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer in den Supermarkt geht, findet zum Beispiel immer öfter irgendwo Zitrusfasern in einem Zutatenverzeichnis, wo man sich auch fragt, was haben Zitrusfasern jetzt beispielsweise in einem vegetarischen, veganen Fleischersatz?
Erklären Sie es uns, was haben die für eine Funktion?
Ganz einfach, es ist ein Verdickungsmittel.
Also eine Art und Weise, möglichst billig viel Volumen zu erzeugen.
Genau, und die Konsistenz zu ändern von dem Produkt. Also man kann damit aus Wasser so eine zähflüssige Masse machen. Also auch da hat man wieder einen Zusatzstoff. Normalerweise würde man dafür ja Verdickungsmittel einsetzen, aber dann schreibt man so einen ganz harmlosen Begriff, Zitrusfasern, drauf. Man muss das auch nicht als Zusatzstoff kennzeichnen und kann dann dadurch auch wieder wunderbar sein Zutatenverzeichnis aufhübschen und am besten noch draufschreiben ohne Zusatzstoffe.
Was ist noch mit den Dingen, die nicht auf der Zutatenliste stehen? Da gibt es ja auch noch die Verarbeitungshilfsstoffe, die haben Sie ja schon angedeutet, können zum Beispiel ja auch solche Stoffe sein, die in entkoffeiniertem Kaffee drin sind, beziehungsweise die dazu verwendet wurden. Wie wird der Kaffee entkoffeiniert und was für Stoffe werden da verwendet, die nirgendwo auftauchen?
Also für den Kaffee nimmt man Lösungsmittel, also ganz normale chemische, organische Lösungsmittel, um dann mit diesem Lösungsmittel das Koffein aus dem Kaffee rauszuziehen. Wenn das Koffein quasi gelöst ist, entfernt man das Lösungsmittel und der Kaffee selber, der enthält dann pro Kilo noch wenige Milligramm Restlösungsmittel, aber das muss man im Zutatenverzeichnis nicht angeben, weil man hat ja das Lösungsmittel zwar zugegeben, um das Koffein rauszulösen, aber hat es danach auch wieder entfernt. Also Stoffe, die ich zugebe und wieder rausnehme, muss ich am Schluss im Zutatenverzeichnis nicht angeben. Jetzt in dem Fall so Verarbeitungshilfsstoffe, wie Sie es gerade bei den Lösungsmitteln genannt haben.
Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
Gibt es noch Gemüse mit Bitterstoffen, gut für die Verdauung, oder sind sie weggezüchtet worden und nur noch in der Apotheke zu kaufen?
Also grundsätzlich gibt es immer noch Gemüse mit Bitterstoffen. Der Punkt ist nur, dass bitter nicht zwangsläufig mit gesund gleichzusetzen ist. Weil alles, was bitter schmeckt oder Bittergeschmack an sich, löst ja bei uns auch so in gewisser Weise so eine Warnung aus. Also viele Kinder mögen nichts, was bitter ist, und das hat auch durchaus seinen Grund, weil bitter in der Natur auch häufig mit giftig gleichzusetzen ist. Also es gibt beispielsweise in Kürbisgewächsen das Cucurbitacin. Das hat auch einen relativ unangenehmen Geschmack. Was aber relativ auch gleichzeitig giftig ist. Das hat man also durchaus auch mit Recht versucht, im Laufe der letzten Jahre aus den Produkten rauszuzüchten. Und in Gemüse, weil der Hörer angesprochen hat, gut für die Verdauung, gibt es auch noch diverse andere Stoffe, die gut für die Verdauung sind. Also ich sehe da wirklich keinen Grund, warum man jetzt kein Obst und Gemüse mehr essen sollte und nur noch in die Apotheke gehen, um sich irgendwelche Pillen und Tabletten zu kaufen.
Die Sendung ist leider schon wieder fast am Ende. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch 2-3 Stunden weiterreden. 1,5 Minuten haben wir noch. Vielleicht, um mal ein kleines Zwischenfazit an dieser Stelle zu ziehen. Was können Sie uns als Verbrauchern mitgeben, wenn wir in den Supermarkt gehen? Worauf sollten wir achten? Was sollten wir uns vielleicht angewöhnen, um eben nicht sozusagen getäuscht zu werden von Lebensmittellügen und um etwas bewusster zu konsumieren?
Ich glaube, der erste Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht wahnsinnig banal klingt, ist tatsächlich das Kleingedruckte zu lesen und sich nicht einfach von den bunten Schauseiten von den Verpackungen blenden zu lassen. Also das fängt ja schon mal damit an, sich mit der Bezeichnung auseinanderzusetzen. Da sieht man dann so Geschichten wie mit der kakaohaltigen Fettglasur, über die wir schon gesprochen haben, oder mit XY-Geschmack, sowas. Und dann auch mal das Zutatenverzeichnis aufmerksam zu studieren und gucken, ist das, was da in dem Produkt drin ist, wirklich in Ordnung? Will ich das da haben? Oder habe ich beispielsweise irgendwelche Zutaten in dem Produkt, die da gar nicht reingehören? Also was hat beispielsweise in einem Vanilleeis Wasser verloren? Gar nichts. Das dient einzig und allein dazu, um mit einem billigen Stoff das Produkt noch so ein bisschen zu strecken. Genauso wie wenn man sich jetzt mal so fertige frische Spätzle im Supermarkt anschaut. Da sind ganz oft, ist da Kurkuma zugesetzt, was als Gewürz in Spätzle gar nicht wirklich Sinn macht, sondern das nimmt man vor allem wegen der gelben Farbe, damit die Spätzle nicht so blass aussehen wie von dem Eigehalt an. Wie sie von dem Eigehalt her eigentlich wären, sondern deshalb, um sie nochmal so richtig schön quietschgelb zu färben, damit man glaubt, da wären viele, viele Eier drin, was aber tatsächlich gar nicht der Fall ist.
Also, wir sollten künftig genauer hinschauen. Das Buch mag dabei helfen. Dankeschön an Dr. Christoph Wiedmer und schöne Grüße. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Lebensmittellügen. Das Buch erscheint morgen am 3. Januar im Piper Verlag. 240 Seiten, kosten 15 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Sonja Kempf aus St. Ingbert, an Jürgen Stab aus Rehlingen und an Ferdinand Bierbrauer aus Saarlouis. Kommende Woche hier zu Gast bei meinem Kollegen Jochen Marmit sind Raoul Krauthausen und Benjamin Schwarz. Es geht um die Frage, wie kann ich was bewegen? Fridays for Future hat es gezeigt, wenn junge Menschen sich einsetzen, dann können sie auch medial und politisch einiges bewegen. Was macht aber guten Aktivismus in der Zukunft aus? Spannendes Thema nächste Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.